willkommen zu Defner & Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Episode 146, lieber Defner, und da draußen in Podcast-Land und auch weitere Land laufen ungefähr 10 bis 20 Millionen Anleger rum, die bisher es noch nie ertragen haben, länger als irgendwie 2 oder 3 Tage mit Verlusten, und die eigentlich, wenn sie immer eingestiegen sind, immer nur Gewinne gekannt haben, und die erleben jetzt einen wahnsinnigen Stress. Und ich glaube, da müssen wir heute mal einiges erklären.
Viele sind ja vor einem Jahr eingestiegen, ja, im Corona-Crash, als es super Schnäppchenangebote gab, zu einer sehr, sehr guten Zeit, waren sie mutig. Ja. Und haben diese Schnäppchenkurse als Kaufgelegenheit wahrgenommen, und dann ging es ja immer nur nach oben, vor allem.
Oder wenn es runterging, dann sind sie eingestiegen, by the dip, und es hat auch funktioniert. Jetzt ist die Frage, funktioniert das weiter?
Aber im Großen und Ganzen ging es nach oben natürlich. Ja. Es gab September, Oktober gab es auch ein paar Einbrüche. Bevor es dann im November wieder weiter nach oben ging. Und ja, das ist die große Frage, die wir heute klären wollen. Ist ja nur ein Teil eingebrochen, muss man sagen, nämlich die Tech-Werte. Und da habe ich euer Podcast ja gehört, Alles auf Aktien, regelmäßiger Hörer bin ich ja da auch morgens. Und da habe ich mir am letzten Freitag gedacht, als ich die Titelzeile schon gelesen habe, Tech taumelt mit der Value-Strategie, das Depot retten. Ich gedacht, darüber muss ich jetzt wirklich mit dem Kollegen Chapitz nochmal diskutieren. Also es macht jetzt auch wirklich keinen Sinn, hier voll in Value reinzugehen, vor allem nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
Das suggerierte die Titelschlagzeile zumindest.
So nach dem Motto, gut. Ich muss jetzt.
Also, das soll unser Thema sein. Nur wir müssen das jetzt ja ganz klar machen, weil wir ja hier auch mal mehr Struktur reinbringen wollen. Das ist unser Thema. Und da das ja die Märkte betrifft, da das ja eigentlich auch unser Vorgespräch so ein bisschen immer mit betrifft, würden wir das Thema heute vorziehen und das diskutieren und die Frage stellen. Dietmar würde sagen, by the dip muss ich jetzt bei Tech nachkaufen. Und
das würde ich dann schon sagen, was ich sagen werde.
Und ich würde sagen, wer bei Tech schon übergewichtet ist, was ja die meisten sein werden, die sollten sich auf ein zweites Bein stellen. Und das ist ja meine Idee, nicht, dass man jetzt alles Tech rauswirft, sondern dass man jetzt nicht irgendwie Hals über Kopf denkt, oh, kaufen, 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 weil alles so schön billig geworden ist, sondern dass man sagt, okay, ich gucke mir mein Depot an und nehme möglicherweise mal ein paar Value-Titel dazu, und dann hat man ein schönes, ausgewogenes Depot.
Naja.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Bevor wir jetzt die Langeweile aufkommen lassen, also ein paar Value-Titel reinnehmen, das ist ja überhaupt nichts, wo ich gegen bin, was ich ja schon seit Ende des letzten Jahres hier auch immer wieder gepredigt habe und gesagt habe, Gewinne mitnehmen beim Tech mal und dann lieber umschichten. Aber das war besser Ende des letzten Jahres, und meiner Meinung nach ist man damit jetzt sehr, sehr spät dran. Werden wir gleich diskutieren nochmal ausführlich. Aber eine andere interessante Sache habe ich heute noch gefunden. Heute ist der 45. Handelstag im Jahr, und das ist historisch einer der besten, im März zumindest. Ja. Und Dienstag.
Ist das eine Bauernregel oder was? Wenn dir auf den Dienstag fällt, der 45.
Ja, genau, der 45. der 45. an einem Dienstage, dann sollst du haben. Fällt mir kein Reim ein. Ja?
Gut. Egal, auf jeden Fall soll man Aktien haben, wirst du uns sagen, weil du ja der Bulle bist. Und du meinst, wenn der Tag heute schlecht wird, ist es dann auch ein Omen für das restliche Jahr? Oder
soweit
heißt es dann, es kann hoch oder runter gehen?
Aber ich habe ja letztes Jahr um die Zeit auch schon, und da standen wir auch an einem Wendepunkt, ja. Da hatten wir fast das Tief dann hinter uns im Corona-Crash. Mhm. Und da hatte ich ja auch schon mal auf die Iden des März hingewiesen, meiner Meinung nach immer so Wendepunkte in den Aktienmärkten waren. Also ich würde mich jetzt wirklich heute mal zu der Aussage verleiten.
Das war der 15.
leiten.
Übrigens, die Iden des März.
Genau,
da
das ist sind der Arme. 15, das sind noch ein paar Tage hin, ja. Aber sagen wir, in dieser Woche, da ist der arme Cäsar.
Genau, gemeuchelt worden.
Gemeuchelt worden.
Ganz genau. Das ist übrigens auch der Tag, an dem der Kollege Seifert mich verlassen wird. Das sind die Iden des
März.
Ja, deswegen bin ich mit den Iden des März schon vertraut.
Aber ich wollte nochmal sagen, der Dienstag 54,37% Wahrscheinlichkeit für einen positiven Wochentag. Deswegen spricht man häufig ja auch vom Turnaround Tuesday. Und ich würde heute den Turnaround Tuesday für Tech-Aktien ausrufen. Wir zeichnen diesen Podcast jetzt mal auf vor Eröffnung der Wall Street heute. Wie immer eigentlich so um die Mittagszeit, nach der Börse am Mittag. Und ich bin der fast Überzeugung, dass wir jetzt das Schlimmste ich glaube, dass wir das Schlimmste jetzt
Technologie-Crash
hinter mir haben und dass jetzt die Aufholjagd beginnt von diesem Diensttage an.
Gut. Dann haben wir jetzt schon unsere Seiten klar gemacht, wer hier wofür steht. Dann würde ich jetzt einfach mal die Pro-Rede für man sollte möglicherweise Value haben und einfach oder zusätzlich noch haben und jetzt bei Tech nicht Hals über Kopf nachkaufen. Also was man ja sagen muss, ich würde ja sagen, die meisten Anleger sind ja heillos übergewichtet in Wachstum, Internet, E-Commerce. Und das war ja auch die Strategie, die wirklich immer aufgegangen ist. Und wenn es runterging, hat man da gekauft und es ging wieder hoch und man hatte am Tag 6% Gewinne, 7% Gewinne, in der Woche 50, 100, was auch immer. Und wenn jetzt auch mal da Luft rausgelassen wird aus den Wachstumswerten, dann heißt es für mich nicht, dass wir wieder auf diese alten, dass es jetzt einfach wieder günstig wird und wir diese auf alten Niveaus reingehen, sondern es heißt für mich eigentlich, dass aus dieser überbewerteten Geschichte jetzt Luft rausgelassen wird und dass man ein bisschen wieder, dass man so den Froth, wie der Angel sagt, also das Schäumige, dass das mal wieder ein bisschen wegkommt und dass man mal wieder zu realistischeren Niveaus kommt. Und da andere Werte in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden sind, würde ich sagen, ist es da auch mal Zeit, bevor man jetzt mit Tech sich weiter vollsaugt, vielleicht auch mal Value zu kaufen und sich auf beide Beine zu stellen. Vielleicht müssen wir kurz die Begrifflichkeiten noch klären, was überhaupt Value und was überhaupt Tech oder Growth ist. Das sind ja die beiden Ansätze. Wachstumswert, das ist ja Growth. Das sind Unternehmen mit hohen Wachstumsraten, die sind auch häufig dadurch gekennzeichnet, dass sie noch keine Gewinne machen, sondern erst in der Zukunft Gewinne machen. Muss aber nicht so sein. Aber das ist so der klassische Wachstumsmarkt. Das sind so, wenn man klassisches Tech nimmt, würde man sowas wie Apple oder Microsoft oder Amazon haben. Muss aber nicht zwingend auch Tech sein. In Europa beispielsweise gibt es ja gar nicht so viele Tech-Werte, da gibt es aber auch Growth und da wird dann unter Growth sowas geführt wie LVMH, der Luxuskonzern, der wächst ganz toll, oder Adidas oder L'Oreal. Also es muss nicht unbedingt Tech sein, aber Growth heißt auf jeden Fall, es muss was wachsen. Und im Gegenteil von Growth ist Value und das steht so ein bisschen für werthaltige Unternehmen. Und dazu zählen Firmen, die günstig bewertet sind und die möglichst unter ihrem fairen Wert notieren. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein fairer Wert? Das ist immer die große Diskussion, auch die auch immer geführt wird. Und da gibt es so ein paar Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, wo man einfach guckt, wie viel Mal muss man jetzt den Gewinn bezahlen. Also Kurs-Gewinn-Verhältnis war früher immer so beim DAX zwischen 12 und 14. Mittlerweile ist es auch schon wesentlich höher. Und da weiß man, ich muss die Aktie im Schnitt, 14 Jahre halten und dann habe ich den Gewinn drin. So, das ist so das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man kann aber auch andere Kennzahlen nehmen, wie Kurs-Umsatz-Verhältnis. Wenn man keinen Gewinn hat, muss man ja gucken, wie kann man es noch bewerten. Da guckt man einfach, wie viel ist Unternehmen wert. Und wie viel Umsatz wird gemacht? Und dann kann man so ein Multiple machen, also Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und wenn man dann noch Warren Buffett heißt und noch ein Buchwert sich noch mit anguckt, das sind so die Sachen, die man anfassen kann in einem Unternehmen, wie ein Fuhrpark, wie Gebäude, wie manchmal auch Patente und so. Das ist so ein Buchwert, das sind die Sachen, wenn ich das Unternehmen jetzt sofort verkaufen würde, dann würde ich das dafür erlösen. Und dann kann ich gucken, wie viel ist das Unternehmen wert und wie viel gibt es in die Buchwerte. Und das sind so die Sachen, die da sind. So. Und meines Erachtens, was wir gerade an den Märkten erleben, ist so eine tektonische Verschiebung. Das haben wir am Montag gesehen. Da war ja der Nasdaq minus 2% und der Dow Jones war plus 1%. Und so eine starke Divergenz gab es zuletzt in den 90er Jahren. Also man muss wissen, das ist wirklich, dass wirklich die Tech-Werte richtig nach unten gehen. Und nicht der Gesamtmarkt mit nach unten geht, sondern die anderen Märkte sogar steigen, die Klassiker, das wirklich ist wahnsinnig lange her. Und jetzt habe ich mir mal einfach die Statistik angeguckt, um mal zu fragen, kann ich meine Theorie auf auch eine Performance bauen. Und da muss man sehen, seit Jahresanfang hat Value jetzt 15% gewonnen und Wachstum, also Growth, ungefähr unverändert. Also sind jetzt 15 Prozentpunkte schon besser gelaufen. Da wirst du wahrscheinlich sagen, diese Outperformance, das war es jetzt auch schon. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Outperformance noch weiter anhalten wird. Denn wenn du mal guckst, in den letzten 15 Jahren hat in 12 Jahren war Growth besser als Value, und besonders krass in den vergangenen beiden Jahren. Da hat nämlich Wachstum 38 Prozentpunkte im Jahr 2020 gemacht. Da war nämlich Value im Minus und Growth war im Plus. Und auch 2019 waren es 15 Prozentpunkte. Und wenn man jetzt mal den gesamten 15-Jahres-Zeitraum seit 2006 sich anschaut, also auch die Finanzkrise mit drin hat, da ist übrigens auch Value schlechter gelaufen in der Finanzkrise als Growth, was auch faszinierend ist, weil die auch sehr konjunkturabhängig meistens sind, dann hat man mit Wachstum 280 Prozent verdient und mit Value nur die Hälfte. Und was jetzt für mich auch noch den Ausschlag, oder wo ich auch gesehen habe, dass die Leute so ein bisschen nervös werden, wenn du siehst, dass selbst Wachstumschampions anfangen, ihre Aktien zu verkaufen. Und man hat das ja gesehen, Niklas Östberg, das ist ja der Gründer und Vorstand von Delivery Hero, der hat Aktienoptionen gekauft und hat die sofort am Markt vertickt, und zwar 20 Millionen netto hat er Aktien vom eigenen Unternehmen gekauft. Wenn der glauben würde, dass da jetzt die Aktie, die er so kurz über 100 notiert, die ist ja schon eingebrochen um 30 oder 40 Prozent. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist. Und wenn er denken würde, da ist sofort wieder was drin, hätte der das nicht gemacht. Und das Zweite, in Amerika gab es ja den SPAC-König, der diese Virgin Galactic SPAC mit rausgebracht hat. Der hat für 200 Millionen seinen Anteil mit einem Mal rausverkauft. Und wenn der denken würde, hey, da ist noch richtig was drin, dann würde da auch was weitergehen. Und ich denke mir, wenn die großen Manager von Tech, von Growth, jetzt schon anfangen, ihren eigenen Kram zu verkaufen, dann würde ich jetzt nicht unbedingt auch bei mir alles verkaufen. Aber ich wäre zumindest vorsichtig und würde nur noch gezielt Tech nachkaufen, wo ich sehe, möglicherweise, da ist wirklich was ins Rutschen gekommen und da könnte man mal nachkaufen. Aber insgesamt halte ich eher die Zeit von Value gekommen.
Naja, das ist ja wieder so eine Halbthese. So, ja,
warum?
Das eine machen und das andere nicht lassen, so ungefähr.
Jetzt will ein ausgewogenes Portfolio haben.
Ja, das wollen wir ja beide. Ja, aber heute wollten wir ja einmal über Value gegen Growth diskutieren. Und wenn man dann schon ein großer Value-Anhänger ist, dann muss man auch sagen, ha, dann haue ich jetzt ja voll rein mit der Value-Strategie. Rette ich mein Depot, wie es euer Titel gesagt hat. Und dagegen diskutiere ich nämlich gerne, weil ich glaube, dass damit gerade jetzt auch nicht mehr viel zu retten ist, weil Value natürlich auch schon sehr gut gelaufen ist. Du hast die Zahlen genannt. Und wenn man sich dann vielleicht auch noch einzelne Titel anschaut, dann haben die ja deutlich mehr schon gemacht. Ob es zum Beispiel Autoindustrie ist in Deutschland, die jetzt kräftig wieder in Fahrt gekommen sind. Wir haben den DAX ja gestern auf einem neuen Rekord gehabt. Und ich freue mich ja mit. Es ist ja nicht so, dass ich sage, oh, wir wollen hier das eine gegen das andere ausspielen. Und natürlich habe ich auch Value im Depot. Und freue mich auch, wenn der Markt breit steigt, denn damit steht dann die Rallye auf wirklich auf mehr Füßen und ist stabiler auch insgesamt, und dieser Bullenmarkt kann weitergehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, dass wenn man jetzt darüber nachdenkt, sein Depot zu balancieren, ist jetzt einfach der schlechteste Zeitpunkt ist. Ja, das hätte man, wie gesagt, Ende des letzten Jahres tun sollen, vielleicht ab November, wo sich abgezeichnet hat, nachdem BioNTech eben die Studien zum Impfstoff vorgelegt hat und absehbar war, es wird ein Impfstoff kommen, wir werden aus der Corona-Krise früher oder später rauskommen, und wir haben ja dann im November schon diese deutliche Rallye gesehen an den Märkten, und spätestens damals hätte man schon mal ein bisschen mehr vielleicht auch in Value gehen können. Und jetzt, meiner Meinung nach, sind diese Value-Titel auch schon wieder sehr, sehr gut gelaufen. Denn der Name Value sagt ja auch, dass sie wertstabil sind. Das heißt ja auch Stabilität im Kurs. Die machen eben nicht diese riesen Kurssprünge, wie es bei Growth-Aktien in der Regel der Fall ist. Und da muss man, finde ich, aufpassen, wenn man jetzt anfängt, seine Tech-Werte aus dem Depot zu hauen. Natürlich soll man sich die Titel immer einzeln anschauen und gucken, ob man da wirklich zu heiß gelaufene Sachen dabei hat. Meine Skepsis gegenüber Wasserstoffaktien und anderen Dingen ist ja auch bekannt. Brauche ich hier nicht zu wiederholen.
Was sagst du zu Solar? Würde ich gleich mal nachfragen.
Solar ist eine ganz andere Geschichte.
Ist
Solar ist für mich
gefallen,
ja, ist wahnsinnig gefallen. Solar, ja. Das sind für mich jetzt absolute Kaufgelegenheit. Das ist wirklich Sommer-Schlussverkauf in der Solar. Solarindustrie.
Also iShares Clean Energy, um es mal geil zu sagen.
Der Clean Energy hat ja das Problem, dass da Plug Power mit drin ist, die mir nicht gefallen. Aber was weiß ich, meine Chinko Solar, die ich im Depot habe, schon öfters hier genannt, die ist ja auch total abgeschmiert, ja. Aus mir fast unerfindlichen Gründen, weil Solar ist eines der ganz, ganz großen Zukunftsthemen. Und es gibt auch andere Solarwerte, auch Windkrafthersteller sind auch abgeschmiert.
In der New Economy waren auch Internet-Zukunftsthemen und das ist trotzdem abgeraucht. Das ist trotzdem von 2000 bis 2003 eingebrochen.
Aber New Economy waren reine Fantasiewerte wie meinetwegen Wasserstoffwerte, die in Kursumsatzverhältnissen von bis zu 80 oder sowas gehandelt werden. Chinko Solar, die kenne ich halt nun mal, die hat irgendwie ein KGV von 12. Das ist halt wirklich dann schon eher fast Value als Growth, muss man sagen, von der Bewertung her. Das sind Sachen, die man jetzt wirklich günstig einsammeln kann. Genauso finde ich bei den Windanlagenbauern, die sind auch ganz schön rasiert worden. Und bei vielen anderen Tech-Werten, bei Tesla bin ich ja noch in der Warteposition. Ich habe ja immer noch gehofft, hier geht auf $500 runter. Möglicherweise schafft ihr das nicht ganz. Ich muss mal, die bin ich jetzt auch
schon. Da würde ich da bei Tesla würde ich sogar sagen, das würde ich selbst ich beobachten mit Tesla, muss ich gestehen, bei den Kursen. Die sind so weit runter.
Die sind jetzt wirklich runtergerumst und sind jetzt auf einem, glaube ich, interessanten Einstiegsniveau. Und ich habe ja neulich mal gesagt, bei $500 würde ich wieder zugreifen. Vielleicht kaufe ich eben ein bisschen vorher wieder zu, weil Tesla kann und finde ich, sollte man haben. Und gucken wir uns nochmal die Sachen, die jetzt vor allem die Tech-Werte erschüttert haben, schon öfters auch besprochen, es sind die Anleiherenditen, die so in diesem rasanten Tempo angezogen sind und die Inflationsangst, haben wir auch schon den Zusammenhang hier immer erklärt. Ich glaube, da ist jetzt erstmal auch die Luft einigermaßen raus. Das war jetzt eben ein rasanter Anstieg und die Investoren sind vor allem verunsichert, weil es so rasant nach oben ging und es nicht erwartet worden war, das verunsichert immer Investoren. David Tepper, bekannter Hedgefondsmanager und erfolgreicher hat gestern bei CNBC gesagt, dass er glaubt, das heißt, das meiste an Renditenanstieg hier jetzt hinter uns liegt. Er glaubt auch, dass da wieder andere Käufer für US-Staatsanleihen, zum Beispiel Japan oder sowas, in den Markt kommen, die dann sagen, das sind jetzt interessante Renditenniveaus, bei denen können wir da mal zugreifen. Und dass das dann eben diesen rasanten Renditeanstieg, was ja der Hauptbelastungsfaktor dann eben für die Tech-Werte war, abbremst. Und viele andere haben sich geäußert, vor allem fand ich interessant, die Frau Woods, nämlich Cathy Woods.
Woods,
die
bei
hat
Bloomberg
sich geäußert auf allen
Tesla.
Kanälen.
Die das
hat
ist
sich,
ja wie
lass mich halt jetzt mal reden, ja. Die hat sich auf allen Kanälen gestern geäußert, an diesem Montag bei Bloomberg TV und auch bei CNBC. Sie musste sich natürlich verteidigen, weil sie ist ja die klassische Growth-Investorin mit ihrem ARK Innovation Fonds, verschiedene Fonds, die sie hat. Sie hat ganz klar gesagt, dass sie jetzt momentan einfach die Dips nutzt zum Kaufen, wenn sie noch Geld hat. Das ist ja natürlich schön. Ich meine, sie hat eine Strategie. Sie sagt, wir setzen jetzt auf die Pure Plays. Ja? Man kann ja auch immer verfolgen, was sie so kaufen das wird und verkaufen. Das wird jeden Tag veröffentlicht. Also sie hauen zum Beispiel so Sachen raus, die auch im Innovationsbereich mit tätig sind. Wie Roche hat sie jetzt zum Beispiel in der letzten gestern verkauft oder auch Facebook oder auch Taiwan Semiconductor. Und Deere zum Beispiel, John Deere, also ein Landmaschinenhersteller oder Caterpillar, ja, was ja jetzt nicht so reinrassige Innovationsunternehmen
sind. Das ist ja wie die Defner-Strategie,
genau.
Alles in Warta,
genau.
Alles auf Warta.
Genau, wie die Defner-Strategie, Cathy Woods und ich, ne? Wir verstehen uns halt.
Auch ungefähr ein Alter,
und wir haben auch, die ist ein bisschen älter, aber hat sich gut gehalten, genauso wie der Defner, ja. Und sie hat das Potenzial von Tesla vor allem ganz frühzeitig erkannt. Nur beim Bitcoin sind wir unterschiedlicher Meinung, muss ich jetzt noch zu. Oh. Und sie kauft jetzt, und was sie an Zukäufen gemacht hat, war halt in ihren Lieblings-Tech-Werten, so habe ich es ja auch gemacht, wie die letzten Wochen immer wieder berichtet, Warta oder Jumia habe ich nochmal aufgestockt, auch wieder bis zur Unvernunft schon fast. Aber eine andere Geschichte, und Cathy Wood hat ja ihre Lieblingsaktien, Tesla, Teladoc, Zoom-Video und Palantir hat sie aufgestockt.
Und Zoom-Video.
Zoom-Video. Bei Zoom bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber auf der anderen Seite Zoom wird bleiben und ich finde es immer noch ein bisschen teuer. Aber das ist die Strategie von Cathie Woods. Und sie sagt, sie freut sich auch, dass eben der Bullenmarkt sich jetzt auch auf zyklischere Sektoren ausbreitet und ist sie froh, dass es eben jetzt nicht so eine einseitige Bubble wird, nur im Technologie- und Telekommunikationsmarkt.
Über zwei Bubbles.
Ja, das war nämlich, was wir damals 2000 hatten. Ne? Das war eine ganz einseitige, sondern wenn es jetzt eine breite Basis nach oben zieht, dann steht man wirklich besser. Und ja, sie glaubt eben an diese Innovation und ich glaube, das muss man sich jetzt einfach vor Augen führen, dass man jetzt wirklich wunderbare Technologiequalität einfach zum wirklichen Dip, zum günstigen Preis kaufen kann. Und deswegen würde ich jetzt sagen, was ich die letzten Wochen gemacht habe, ich habe ja dann eben ein paar von meinen Value-Werten dann rausgehauen.
Du hast Münchner rückverkauft zu
100. Ich habe Münchner rückverkauft.
40, die steht jetzt bei 260. Du hast sie viel zu früh.
Ja. Was, wo steht
viel
die?
Viel zu früh.
Ich sag nicht für 140
verkauft. Du hast sie viel zu früh verkauft.
Ja,
ich habe mir die ganzen
10%.
Werte mal angeschaut. Ja, ich meine, du wirst, das ist ja das, was auch Menschen, die draußen mal zuhören müssen. Du bist immer jemand, der sich Sachen schön redet. Und der jetzt gesagt hat, ach, ich habe meine guten Werte alle rausgeworfen. Die sind gelaufen 20%, seitdem du sie rausgeworfen hast. Und der Fuck, den du gekauft hast, der ist weitergefallen.
Der Fuck, stagniert. Den ich dann gekauft habe, der macht, wenn es wieder läuft.
Wenn es wieder läuft. Aber
auch 20% an einem Tag.
Ja, man muss den Leuten aber auch mal sagen, hallo, ich sage immer, ja, warte, habe ich gekauft zu sonst wie. Und dann habe ich schon mal 10% Gewinn gemacht, da wird gerechnet. Du rechnest sie das schön, aber diese Warta ist tot am Loch, die liegt da so, läuft so ein bisschen. Schön.
Die läuft. Wir rechnen ja keine Dinge auf zwei Wochen Sicht. Ja? Aber das ist doch klar,
wenn
ich.
Aber wenn ihr zuhört und ihr folgt, der denkt, das muss ich auch machen.
Nein, ich sage doch immer, wir machen natürlich. Nicht einfach alles machen, was der Defner macht, ist doch klar.
Ja.
Aber ich sage nur, was ich gemacht habe, ganz offen und ehrlich. Ja? Und ich finde aber, ich sage jetzt nicht, dass man jetzt alles hier plötzlich kaufen soll, bis zum Gehtnichtmehr, was ich dann teilweise vielleicht auch ein bisschen übertrieben mache, wenn man jetzt eben zum Beispiel eine Position mehr als 10% in seinem Aktiendepot übrigens hat und nicht jetzt, weil jemand gefragt hat, aber wie sieht es denn im Verhältnis mit Fonds aus? Ach, ich habe auch noch ein Fondsdepot und so weiter. Ich habe jetzt einfach nur dieses reine, reale Aktiendepot, auch nicht die CFDs damit reinbezogen, sondern das Aktiendepot, wo ich dann gewisse Positionen über 10% habe. So, das mache ich. Das macht übrigens Warren Buffett auch, weil der hat ja auch mal 44% Apple gehabt. Ja? Der hat ein bisschen Apple verkauft. Ein Value-Investor übrigens, der hat im letzten Quartal ein bisschen Ölwerte gekauft. Aber jetzt muss man sich einfach mal überlegen.
Aber Glückwunsch, er hat richtig gelegen.
Die Ölwerte sind jetzt gelaufen, aber wie viel Potenzial haben die Ölwerte jetzt noch vor allem langfristig? Will ich wirklich auf Dauer Ölwerte fett in meinem Depot haben?
Logisch, wenn jetzt Shell eine Wasserstoffstrategie macht, überlegt.
Alle wollen Wasserstoffstrategien machen.
Natürlich.
Ich meine, was will denn Shell für eine Wasserstoffstrategie machen?
Die haben so viel Cashflow, wo sie so viel investieren können, wo sie blauen Wasserstoff herstellen können.
Blauen
ist kein
aber blauer Wasserstoff ist kein wirklicher Wasserstoff, der uns irgendwie eine Energiewende bringt und sichert.
Das ist einer, der zumindest ohne... Ohne
ja, wenn du das CO2 irgendwo in einem Speicher versteckst, aber was total
das
umstritten
ist. Wasserstoff.
Das ist aber kein grüner Wasserstoff. Und das, wenn wir die Energiewende an den Klimawandel richtig bekämpfen wollen, dann brauchen wir eigentlich grünen Wasserstoff. So. Und ja, tausend Unternehmen wollen Wasserstoff irgendwie und haben das als ihre Fantasie. Ein paar werden schaffen und viele, viele andere nicht. Und viele andere werden den Wandel eben nicht schaffen, gerade auch von den Ölkonzernen. Wir sehen jetzt das Zeitalter der E-Mobilität, die Staaten durch, selbst in Deutschland mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Also das Ölzeitalter geht definitiv zu Ende und da habe ich lieber Solaraktien im Depot als Ölaktien, da sage ich ganz ehrlich.
Was ist in Deutschland
und das ist
passiert?
Nämlich das Problem bei Value. Bei Value ist das Problem, dass halt viele einfach auch deswegen so günstig bewertet sind, weil sie einfach kein zukünftiges Geschäftsmodell haben, ja, kein zukunftsfähiges. Und deswegen sind sie halt die Resterampe, die da irgendwo rumliegt mit einer günstigen, scheinbar günstigen Bewertung. Aber wenn ein Geschäftsmodell nicht zukunftsfähig ist, dann ist es halt auch, wenn es billig ist, noch zu teuer letztendlich. Und auf der anderen Seite, Growth-Werte sind halt die Disruptoren der Branche, wie wir das am Beispiel Tesla schon so oft diskutiert haben, wie du mir nie recht gegeben hast in die steigenden Kurse hinein. Und und es hat sich gezeigt, was drin ist, wenn einfach so eine Tesla dann mal durchstartet. Und das sind einfach dann die Geschichten. Und deswegen glaube ich, dass jetzt Cathie Wood gut daran tut, aktuell eben sozusagen diejenigen, die stark gefallen sind. Wir sehen ja viele Tech-Werte, die einfach wirklich Palantir komplett unter die Räder gekommen sind, die sich einfach teilweise 50% verbilligt haben, also halbiert haben im Preis. Und wer schon immer dann eben so eine Watchlist hat und sagt, Mensch, die und die Werte gefallen mir, da kann man, glaube ich, jetzt wirklich auf Schnäppchenjagd gehen und besser jetzt so rum und ein paar Value-Werte, die jetzt zuletzt gut gelaufen sind, wieder versilbern und Tech-Schnäppchen kaufen, als andersrum, als jetzt zu sagen, und jetzt verkaufe ich auf vielleicht Tiefskursen meine Tech-Werte, ja, und gerade wenn es große sind wie Apple und Amazon, Microsoft, das sind ja sowieso eigentlich Value-Werte, ja, weil die relativ günstig bewertet sind, weil die Gewinne machen und einen starken Burggraben haben. Deswegen ist ja Warren Buffett als Value-Investor auch bei Apple.
Aber wenn du so, weiß ich nicht, Cloudflare oder wenn du diesen ganzen, oder Fastly oder CrowdStrike oder wenn du diese ganzen hochbewerteten Dinge, die alle erst Gewinne in 3-4 Jahren machen. Und zum Thema, dass wir jetzt nur, dass das Ölzeitalter vorbei ist. Was ist in Deutschland passiert letztens, da musste wieder irgendwelche Kohlekraftwerke angeschaltet werden, weil die erneuerbare Energie noch nicht ausreicht. Und das vorzeitig abzuschreiben, zu sagen, brauchen wir alles nicht mehr, das ist alles irgendwie toter Kram, der da im Boden liegt, das kannst du vergessen. Ich würde das nicht so schnell abschreiben. Wenn du die Planung dir anguckst, hast du weiter 100 Millionen Barrel pro Tag Nachfrage für Öl. Da muss man sich ethisch fragen, ist das eine Anlageklasse, die man haben will? Allerdings muss man auch sagen, die versuchen sich auch zu transformieren. Und da würde ich jetzt nicht so vorzeitig sagen, Öl schreibe ich komplett ab, das ist nichts. Ich setze nur auf die Disruptoren und sehe nur das und vergesse dabei die Sachen. Und wenn du VW dir beispielsweise anguckst, die sind wahnsinnig gestiegen.
Habe ich auch oder im Depot und habe schon immer die
BASF dir beispielsweise anguckst, die ist super. Wenn du München Rück dir anguckst, das ist ein solider Wert. Wenn du andere Value-Werte dir anguckst, wenn du Bayer anguckst, nicht so doll, aber da haben wir ja auch letzte Woche drüber geredet. Also es gibt so viele Value-Werte, die wirklich noch Potenzial haben. Und selbst eine Lufthansa ist bei 12 noch nicht vorbei. Also wenn jetzt alle Welt ins Flugzeug steigt und alle irgendwie ihre große Reise machen, und wenn du jetzt ja TUI gesehen hast, selbst TUI, die wirklich, das ist ja ein Unternehmen, das ist irgendwie, keine Ahnung, selbst die laufen ja wieder, wenn sie sagen, wir machen Ostergeschäft auf Malle oder ja, andere
das
auch.
Das war übrigens meine Rede vor einem Jahr oder etwas nach der...
Du wolltest schon im Sommer 2020 in Urlaub fahren, groß,
nein,
und bist dann an die Ostsee
schon,
gefahren.
Du bist derjenige, der es immer schafft, die Welt
im Nachhinein so zu erklären. Nein. Ich habe schon immer gewusst, dass es nach oben geht. Klar, langfristig steigen
Aktien. Ja, aber damals wäre die Lufthansa und
die
TUI-Aktie ist, glaube ich, noch mal ein bisschen abgeschmiert.
Wesentlich stärker abgeschmiert. Natürlich, und Hugo Boss steigt jetzt auch, hast du auch vor 2 Jahren schon gesagt, allerdings hast du es bei 40 gesagt und nicht bei 20. Also, ich meine,
das war ja vor der Corona-Pandemie, muss man sagen.
Ich kann jede Sache erzählen, langfristig steigen Aktien und zwar in 60% der Fälle. Insofern wirst du in 60% der Fälle immer recht haben. Das ist wunderschön, oder sogar 70% der Fälle. Also, das ist schon schön, aber immer sagen, ich habe es schon immer gewusst.
Man muss schon den Zeitpunkt dann sehen und wir machen ja auch viele Wetten hier.
Ja.
Also als wir unsere Nach-Corona-Debatte von letztem Jahr hatten, zugegebenermaßen viel zu früh, ja, da haben wir eigentlich schon gedacht, irgendwie dann insgesamt, dass die Corona-Krise dann vorbei ist. Ja, so, und da war ja auch die Frage, ob Menschen wieder ins Flugzeug steigen und wieder reisen werden, wo du sehr skeptisch warst und du gemeint hast, ja, die steigen ja nicht mehr so schnell in die.
Bisher habe ich noch kein Flugzeug wieder groß gesehen.
Das wurde als erstes aber gerade hast du mir noch erzählt, dass die Lufthansa jetzt das große Zukunftsinvestment ist. Ja? Und dann sage ich auf der anderen Seite, die Geschäftsreisen und so weiter, die werden so natürlich auch nicht mehr in dem Maße zurückkommen. Das sagt die Lufthansa ja selbst. Also so, ich bin ja auch dabei und sage, man sollte beides haben im Depot, ja, und man sollte regelmäßig am besten sein Depot, wenn man es konsequent macht, dann Rebalancing und wieder irgendwie einigermaßen gleichgewichten. Aber ich finde, jetzt ist definitiv kein guter Zeitpunkt. Das machen jetzt natürlich die großen Investoren und alle Institutionellen, überall kann man lesen, ja. Aber das ist halt dann immer, das ist dann wirklich, da rennt man der Welle hinterher.
Das hast du schon
und
seit 2 Wochen gesagt. Seitdem ist die Lufthansa nochmal um 20% gestiegen.
Aber um 2 Wochen, wer kann denn 2 Wochen einen Markt timen? Ne?
Ja,
aber es geht doch jetzt zu sehen, jetzt ist gerade, meinetwegen geht es auch nochmal, wie gesagt, ich sage, vielleicht ist heute der letzte Tag, das kann aber auch nochmal 2 Wochen dauern. Und das weiß natürlich kein Mensch. Ja? So vermessen will ich ja auch nicht sein, dass ich, um Gottes Willen, ich wüsste, wie die Börse auf den Tag genau.
Vielleicht noch einen anderen Wert dir anguckst. Wenn du die amerikanischen Zinsen, hast du gesagt, 1,6 wäre Schluss. Gut, heute fallen die Renditen, die sind nur noch bei 1,55. Aber wenn du guckst, was für ein nominales Wachstum für dieses Jahr erwartet wird, dann ist der Gap noch nie so groß gewesen wie seit 1969. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, wir haben auch eine andere Welt, da gibt es keine Inflation, da gibt es Notenbanken, die kaufen wie blöd und die pumpen da und machen. Ja, stimmt, das ist ein bisschen anders als, als 1969, obwohl da gab es auch mit dem Fed-Chef Burns auch so eine politische Marionette. Aber trotzdem, du siehst, da ist noch, wenn das jetzt auf das gleiche Niveau wieder gehen sollte, müssten die Renditen bei weit über 3% sein. Da würde ich jetzt auch nicht denken, dass es weit über 3% geht, aber 2% amerikanische Renditen, das könnte ich mir schon vorstellen. Und dann wirst du nicht eine Microsoft zum Fallen bringen oder eine Apple, da hast du völlig recht, die würde ich auch nie verkaufen, ich habe auch meine Amazon behalten. Aber dann wirst du diese ganzen Buden, die erst 2024, 25 oder 26 Gewinne machen und die so die großen Disruptoren sind, die wirst du dann im Zweifelsfall eher sagen. Oh.
Diese ganzen Buden sind vielleicht auch ja gar nicht die großen Disruptoren. Also da muss man ja schon sehr, sehr, sehr vorsichtig. Natürlich muss man im Tech-Bereich extrem vorsichtig sein. Und ich sage ja überhaupt nicht, man soll den heißesten Scheiß kaufen. Und da muss man natürlich einzelne Auswahl treffen und gucken, ja, ist das jetzt einfach nur so ein MeToo-Projekt und Produkt, ja, das halt auch noch aufläuft. Springt auf den AI-Trend oder auf den E-Mobility-Trend oder was auch immer. Und da werden einfach viele, viele nicht überleben. Das ist doch ganz klar. Aber diejenigen, die überleben und die werden das Rennen machen und die haben einfach ein Gewinnpotenzial, das eben alles andere. Und deswegen ist man halt als Growth-Investor auch immer ein bisschen Venture-Capital-Investor, dass man eben auch natürlich auf verschiedene Pferde setzen sollte. Und ein paar sind halt dann die Ten-Bagger und die hoffentlich auch die 20-Bagger und die 100-Bagger, ja. Das wird man halt bei einer Value-Aktie so schlechterdings nicht erleben, ja. Die kann sich mal verdoppeln, schön, freut man sich und dann freut sich, wenn man dann regelmäßige Dividenden kriegt und das ist wunderbar und das ist für jeden, der einsteigt in den Aktienmarkt, eine wunderbare Strategie. Es ist tausendmal besser, als irgendwo sein Geld auf dem Sparbuch zu haben oder in Anleihen oder wo auch immer und eine wunderbare Einsteigerstrategie, aber wer ein bisschen mehr Salz will und wer die Würze will, wer die Zukunft im Depot haben will, der ist mit Growth und vor allem Technologieaktien aus diesem Bereich einfach, finde ich, besser bedient. Und ich finde, dass Technologie jetzt so rasiert wurde und dass das jetzt einfach wirklich Einstiegskurse sind. So,
da gut, dann können wir eine Wette gerne machen.
Festlegen und dann.
Gut, dann machen wir eine Wette. Ich würde ja sagen, es gibt ja diesen wunderschönen MSCI World Value Index und da würde ich sagen, am Jahresende wird er mehr abgeworfen haben als jetzt. Er liegt ja 15% vorn. Du sagst ja, jetzt kommt die große Tech-Aufholjagd pro Tag 10-20%. Das ist ja bei deinen Werten so.
Bei manchen gesagt. Werten kann das durchaus mal schnell sein.
Und da würde ich sagen, trotzdem am Jahresende wird Value gewonnen haben. Und
gut, da bin ich dabei. Ist natürlich wieder eine ambitionierte Wette.
Weil die nicht aufholen.
Ich muss ja aufholen. Ist ja keine. Ja, ich meine, wenn jetzt das große Value-Zeitalter kommt, dann müsste ja eigentlich dann müssen wir vom heutigen Zeitpunkt abwetten. Aber ich nehme ja gerne. Ich bin ja risikoaffin.
Und
dann einen gewissen Abstand.
Aber dass du schon den Einsteigern sagst, ihr sollt mit dem Ten-Bagger versuchen zu bekommen. Also ich würde echt sagen, Freunde, es gibt für den Einstieg hat man ein Basisniveau.
Wir haben trotzdem viel zu oft,
fängst du an zu erzählen, oh boah, jetzt muss man aber noch hier machen und da machen. Und all die Leute, die jetzt einsteigen, haben vielleicht das Basis, vergessen sie einfach und fangen gleich mit dem anderen an.
Also, okay, wir sollen vielleicht immer wieder sagen, unsere Basis, aber ich meine, da haben uns ja auch schon viele Leute geschrieben, wir sollen immer nicht immer so redundant sein und jedes Mal wieder sagen.
Aber
wir sollen es jetzt einfach mal vielleicht wieder mal sagen, grundsätzlich, auch aus meinem Munde. Ja, dann sollte man einfach Basisinvestment machen und das macht man dann am besten dann einfach letztendlich in einen weltweit anlegenden
ETF.
In den Indexfonds. Und der spiegelt nämlich beides wieder und der ist genau in der Mitte zwischen Growth und Value. Das ist eben zum Beispiel der MSCI All Country World, einer unserer Lieblings-ETFs, oder den gibt es auch von FTSE ähnlich, den FTSE All World, den bespare ich zum Beispiel auch als Sparplan mit einer festen Summe einmal im Monat. Wunderbar, der macht viel Freude, läuft auch viel besser als meine anderen aktiven Fonds, die ich im Depot habe. Und das ist ein Basisinvestment. Und dann hat man noch seine, je nach...
Wie viel Prozent sollte man das denn haben? Vielleicht sollten wir auch das mal klären.
Das hängt aber auch wieder da ist man schon wieder in der Abwägungsfrage. Wenn du etwas größeres Vermögen hast, finde ich, kannst du auch dir ein größeres Einzelaktiendepot leisten, weil du es dir leisten kannst, dass du
mehr... Aber das Venture-Depot, wo du die Ten-Bagger, wo würdest du die Ten-Bagger unterbringen?
Venture-Depot und Growth-Depot sind, glaube ich, nochmal zwei verschiedene Sachen. Ja?
Okay.
Aber grundsätzlich kann man dann vielleicht sagen, okay,
was so denn
Ten-Bagger und 100 verhundertfacher potenziell, ja,
okay.
Sind dann vielleicht, das sind eben so kleinere, die ich hier auch gerne mal nenne. Ja.
Aber gut, was sind das, welchen Anteil hat man denn jetzt? Ich würde ja sagen, 70% soll auf jeden Fall Basis haben. Okay. Und dann kann man.
Und wie
sagen,
hast du die Basis aufgeteilt in Growth und Value?
Nö, einfach Basis kann man, je nachdem, wie viel Geld man hat, kann man Basis auch mit Einzelwerten also machen. Oder, als Basis,
oder Basis,
würde man sagen,
mit dem ETF.
Basis oder ETF,
mit dem ACWI.
Genau. Und dann würde ich sagen, 30% kann man in Einzelwerten, zockig oder weniger zockig, je nachdem, was man für eine Risiko
hat. Aber
das
sind ja dann noch keine Venture.
Doch, das finde ich auch Venture mit. Da finde ich auch, kommt
Einzelaktie
auch Venture mit rein.
Ist noch kein Venture-Depot. Also ich meine, wenn du jetzt eine Einzelaktie BASF im Depot hast,
nein,
ist jetzt noch
das ist kein,
Venture.
Das meine ich ja nicht.
Venture,
ich meine,
ja?
Zum also Basisdepot, eine BASF würde ja zum Basisdepot dazugehören. Du kannst also, ich würde ein Basisdepot, wo du wirklich ein solides, ausgewogenes Ding hast. Und dann kannst du
und
sagen.
Da gehören dann eben auch die Großen rein, die Münchner Rücks und die Telekoms und so weiter, aber auch die großen marktbreiten ETFs.
Und dann kann man sich halt überlegen, wenn man jüngerer Mensch ist, kann man wahrscheinlich mit 30% noch ein bisschen spielerischer unterwegs sein. Wenn man älter ist, kann man wahrscheinlich, sollte man wahrscheinlich das ein bisschen kleiner halten und dann wird das gemacht. Das wäre so meine Idee.
Das wäre auf jeden Fall eine sehr wissenschaftlich fundierte
ist und wissenschaftlich, weiß ich nicht.
Ich würde mal sagen, eine sehr vernünftige, rationale
gut.
Idee.
So
ja? Ich bin ein bisschen risikoaffiner, ja, ich bin ja auch der Optimist und ich habe es doch schon tausendmal erzählt, wie oft ich schon auf die Schnauze gefallen bin.
Mein Basisdepot ist 10%.
Ja? Und nein, aber mein Fonddepot, das ist auch 30% und im Aktiendepot habe ich auch nochmal 30% Basisanlagen und so weiter. Also da kommen wir schon
übrig.
Irgendwie so auf halbe. Und ich habe ja auch noch Immobilien und andere Zeugs.
Nee, Immobilien
ja.
haben wir jetzt rausgelassen.
Ja.
Das gehört jetzt,
deswegen,
das ist ein andere.
Das kann
ein
ich mir Topf. Schon ein bisschen mehr Risiko leisten, aber
stimmt, weil die
trotz
Immobilien
meines fortgeschrittenen Alters. Ja.
Und die Immobilien auf Pump, aber macht nichts. Trotzdem kann Dietmar sich, wunderbar. Also ja.
Gehebelt durchs
ja,
Leben.
Man
da
muss
darf
es
nicht
mögen.
Viel schief gehen.
Ja,
man
da
muss es mögen und man muss auch wirklich einen guten Schlaf haben. Haben ansonsten. Ne? Also es ist
gut.
So.
Das ist ein anderer Depotvorschlag. Gut, aber es
soll
ja ohne
es soll auch kein Depotvorschlag. Ich sage es immer wieder. Es sollen wirklich keine Depotvorschläge sein. Natürlich höre ich dann wieder von Leuten, ich habe jetzt auch Warta gekauft für du, ja, von Kollegen. Aber jeder macht es auf sein eigenes Risiko, auf seine eigene Überlegung und es sind seine eigenen Ideen, die er umsetzt. Ne? Mhm. Und nicht, weil der Defner jetzt irgendwas gemacht hat und der Defner das erzählt hat, dass er das gemacht hat, sondern jeder muss sich das überlegen, wie seine eigene Risikoneigung ist, ob er damit schlafen kann, wenn eine Aktie sie eben mal halbiert innerhalb von ein paar Wochen. Ja? Ja. Oder ob er sagt, nee, das ist einfach zu viel, das halte ich nicht aus. Dann muss man einfach in eine andere Richtung gehen. Aber wenn man sagt, ich will einfach auch mal eine Aktie, die sich verzehnfacht im Depot haben, dann ist man einfach vielleicht mit der Münchner Rück dann ja vielleicht nicht am richtigen Platz, ja.
Und wer so ein Defner ist, der muss auch mal mit Verlusten verkaufen
absolut.
Können. Und das ist nämlich das Problem, der Kollege Seifert ist, das kann ich ein Geheimnis verraten, was wir eigentlich erst in der Farewell-Folge sagen wollten.
Das
der Kollege Seifert
schon
gehört zu denen, die noch nie eine Aktie mit Verlust verkauft haben. Und ich glaube, das muss er jetzt lernen, dass er, wenn er nämlich auch mal einen Fehlgriff macht und es gibt ja in guten Zeiten gibt es fast nie Fehlgriff, weil jede Aktie steigt irgendwie, sagt man halt, na gut, ist nur 3% gelaufen, raus damit. Das war bisher immer so seine Idee. Aber wenn man sowas macht, muss man auch mal eine Aktie mit Verlust verkaufen.
Absolut.
Und das muss man ertragen können. Und ich glaube, das ist für viele, die neu eingestiegen sind und noch keinen Verlust erlebt haben, denen tut das weh. Und das ist nämlich dann das Eingeständnis, hier habe ich wirklich nicht das geilste Investment gemacht. Und das muss man können. Und ich bin mal gespannt, ob Moritz das
muss man lernen. Und deswegen ist diese Zeit jetzt ganz, ganz heilsam und ganz wichtig, ja, dass wir jetzt wirklich diese Korrektur für diese Generation Corona-Crash bekommen, ja, für die Robinhood-Trader, die bisher nur auf der Erfolgswelle geschwommen sind, ja, und jetzt zum ersten Mal eine kalte Dusche bekommen. Und das ist ganz wichtig, dass das jetzt kommt, weil das lehrt auch die Psychologie, vor allem die Spielpsychologie, dass einer, der halt ins Casino geht und am Anfang halt mit kleinen Beträgen spielt und dann fett gewinnt, sein Risiko immer mehr erhöht. Am Anfang spielt er vielleicht schwarz-rot, ja, und dann läuft es einfach gut und dann wird halt einfach immer mehr gesetzt und zum Schluss ist alles futsch. Und das ist so gefährlich und das passiert einem einfach am Aktienmarkt auch, weil man einfach die eigene Selbstwahrnehmung komplett sich selbst überschätzt. Und mir ist es auch schon ganz oft passiert, vielleicht passiert es mir jetzt auch wieder. Das kann immer passieren bei einzelnen Werten, also nicht mehr in der Gesamtstrategie, aber bei einzelnen Werten absolut kann ich komplett daneben liegen. Ja? Keine Ahnung, ob Jumia irgendwann wirklich die Amazon Afrikas wird oder Ehang wirklich vorne bleibt bei den...
Da würde ich jetzt Jumia mehr Potenzial sehen als bei Ehang.
Ehang ist sicherlich ein bisschen skeptischer zu sehen, weil sie sind so, aber das sind einfach Venture-Positionen in der Tat, ja. Und die können eben sich verzehnfachen oder mehr, das ist da drin. Aber sie können natürlich auch eine Komplettpleite hinlegen. Das ist ja keine Frage so. Und das war vor einem oder vor zwei Jahren bei Tesla nicht anders. Und das sind die Risiken, die man eingeht. Und das muss sich einfach jeder, der eingestiegen ist, bewusst sein bei all diesen Tech-Werten, die man hat. Das passiert einem mit einer Apple, mit einer Amazon, mit einer Microsoft, passiert einem das nicht mehr. Und deswegen kann man die schon fast eigentlich ins Value-Ding.
Das ist ein Value-Ding, ja.
Würde ich sagen, also wenn man da jetzt ein bisschen sich selber diese Struktur macht, dann würde ich sagen, okay, diese großen Tech-Werte, die kann man eigentlich...
Hat nichts mit Venture
Das hat nichts mit Venture zu tun. Ne? Das ist, die haben auch Venture-Bereiche wie Alphabet oder sowas, aber im Prinzip das ganze Dickschiff ist dann schon fast ein Value-Wert. Und von daher... Das sind halt die Geschichten, die man auch immer wieder am eigenen Leibe lernen muss. Und deswegen ist es so wichtig, dass man jetzt auch mal Verluste lernt. Und natürlich dann eben auch Verluste realisiert, weil sonst sitzt man am Ende da und hat nur noch die Loser im Depot, weil man die nicht rausschmeißen wollte. Nur noch die schlechten Pferde, die lahmen.
Erinnert mich an meine neue Marktzeit, da kannte ich das auch.
Und klar kann man ab und zu mal einen behalten als Stachel im Fleisch. Und aber wie gesagt, wer jetzt immer noch Wirecard hat, selber schuld. Aber auf der anderen Seite heißt nämlich Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. Und das ist ja immer die Gefahr, dass man dann eben die Gewinner eher verkauft und dann noch mehr gutes Geld dem Schlechten hinterher wirft. Das ist die andere Gefahr, wenn man es jetzt auf Schnäppchenjagd geht, auf Dip jagt und auch muss natürlich aufpassen, dass man auch nicht zu sehr die Position, was ich jetzt hier auch immer wieder mal gemacht habe mit Warta oder sowas, wo ich mir halt relativ sicher war. Aber es gibt eben keine Sicherheit und das kann dann auch wirklich dann das gute Geld, das man dem Schlechten hinterherwirft, kann das auch sein. Ja, aber all diese Fragen muss man echt sich selber stellen und
selber erleben. Und wenn man es selber erlebt, glaube ich, das ist das beste Gefühl, weil dann weiß man am Ende, ich kann das ertragen und dann, wenn man erstmal einen Minuswert verkauft hat und das Minus mal realisiert hat, außerdem wird das ja dann mit dem Gewinntopf verrechnet und dann.
Genau.
Das ist ja auch steuerlich.
Haben wir ja
Das kann man sich noch schön reden.
Ja, bevor dann der Onkel Olaf an die Macht kommt und uns komplett enteignet. Ja,
stimmt. Gut, jetzt haben wir das Thema gut umschritten. Die Wette haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, können wir zu unseren Rubriken kommen, die wir sonst ja auch haben, Bulle und Bär.
Haben wir gar nicht angekündigt, aber da würde ich jetzt mal beim Thema bleiben. Ja, wenn wir schon beim heißen Scheiß sind.
Okay, also Dietmar hat heißen Scheiß mitgemacht. Also
ich bin ja dann auch berühmt für meinen heißen Scheiß, den ich mitbringe. Und ich meine, es sind auch...
Super gelaufen, viele.
Viele gut gelaufen, möchte ich. Und ich habe immer wieder
auch... sogar letztes Jahr.
Und ich habe immer wieder auch Value-Werte vorgestellt, auch zu teilweise wirklich noch deutlich niedrigeren Kursen. Ich denke mal an K plus S oder was weiß ich. Ich habe ja auch Telekom, Bayer hier schon als Ideen mit dabei gehabt. All das, was wir vorstellen, sind nur Ideen. Eine Idee, wenn ich vielleicht nochmal ganz kurz nachklappen darf. Da gab es nämlich heute auch wieder Nachrichten. Die SLM Solutions, kannst du dich noch erinnern? 3D-Druck. Mhm. Spezialist.
Übernahmefantasie?
Übernahmefantasie. US-Rivale Desktop habe die Fühler nach SLM Solutions ausgestreckt und ein Angebot von 30 Euro je Aktie gemacht. Aktuell ist die Aktie bei 17,40 Euro und die ist dann heute auch schon mal so um die 15% nach oben gesprungen. Das berichtet Bloomberg heute, aber angeblich hat dann der Interessent erstmal wieder einen Rückzieher gemacht.
Aber 15%.
Die Pläne aber vorerst wieder auf Eis gelegt. Aber es kommt trotzdem an der Börse an. So. Und es kann ja sein. Und es gab schon mal ein Übernahmeangebot für SLM. Das ist dann aber 2016 gescheitert war. Damals wollte General Electric den Laden kaufen. Aber SLM ist sicherlich ein spannendes Unternehmen im Bereich 3D-Druck. Habe ich auch noch ein paar im Depot. Ich muss dir auch vieles wirklich verkaufen. Es ist ja auch bei meinen CFDs, da wird man ja wirklich dann zwangsausgestoppt und zwangsliquidiert. Also da musst du dann wirklich halt dich von vielen, vielen auch
schmerzhaft wenn der Margin Call kommt.
Genau. Und dann musst du einfach wieder Positionen einfach bereinigen.
Oder nachschießen.
Oder nachschießen, aber das mache ich ja nicht mehr. Ne?
Also okay.
Ja, auch weise geworden. So.
Und weise geworden.
Unter anderem musste ich viele meiner ARK-Fonds verkaufen. Da hatte ich ja auch CFDs drauf. Mhm. Die sind ja auch fett unter Druck gekommen. Cathie Woods, also weil wir gerade über sie gesprochen haben, der ARK Innovation Fonds ist auch über 30% vom Top vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten in diesem Jahr.
Also nicht vor ein paar Monaten, es war vor einem Wochen. Monat.
Genau, vor einem Monat.
Ja. Das war relativ
top
schnell.
Und seitdem ist 30% runtergegangen. Also das passiert auch Top-Investoren. Ja? Davor ist auch eine Cathie Wood nicht gefeit.
Du hast dich nicht gefragt, warum sie früher nie im Fernsehen aufgetreten ist und jetzt so häufig im Fernsehen zu sehen ist?
Die muss natürlich
hast du dich
nicht
gefragt?
Nein, es ist ja klar, dass sie jetzt natürlich auch so ihre Investoren beruhigen muss und den Markt versucht auch zu beeinflussen und zu beruhigen. Das ist ja legitim, das machen ja andere auch. Ja? Und das ist ja ganz klar, weil sie muss natürlich auch sicherlich die Leute davor abhalten, zu viel Geld abzuziehen, weil sonst kannst du ja nämlich nicht mehr das Dip kaufen, sondern muss ja einfach auch noch mehr verkaufen. Mhm. Das ist halt eine Gefahr auch bei Fonds letztendlich, dass sie dann auch zu Tiefstpreisen alles auf den Markt werfen müssen, wenn die Anleger das Geld abziehen.
Und vor allem hat sie dann von einzelnen Unternehmen, wo sie ohnehin schon so über 10% oder 15% hält, wenn sie die noch nachkauft.
Aber das hat sie bei Bloomberg erklärt übrigens, dass sie eben, dass sie haben die eiserne Regel, dass sie in einzelnen Fonds nur 10% einer Position von einer Aktie haben dürfen und nur bis zu dieser Grenze kaufen sie nach. Also sie würde gerne am liebsten noch mehr Tesla kaufen, hat sie erzählt, aber sie sind quasi bis zu ihrer eigenen Grenze von 10% dann gegangen. 10%
Was, sie wollte
Gewichtung.
Kein Kursziel von Tesla. Wurde sie gefragt, hast du ein Kursziel von Tesla? Und sie so,
Nein, weil sie, das haben sie ja schon länger gesagt, dass ARK arbeitet jetzt gerade an einer neuen Studie zu Tesla. Mhm. Und das haben sie ja schon vor kurzem bekannt gegeben, dass sie jetzt dran arbeiten und sie ein neues Kursziel ermitteln und alle Welt will jetzt wissen, wo sieht ARK dieses neue Kursziel. Aber sie hat ja schon mal angedeutet,
Kursziel,
dass sie
1000.
im Bereich
1000.
Nein, die machen auf jeden Fall 2000. Also 1000 ist ja kein Kursziel jetzt für
Tesla.
Ja, ich würde wetten, dass die als mittelfristiges Kursziel auf jeden Fall $2000 herausgeben. Also das ist so das Mindeste. Ja, darunter brauchen wir doch keine Tesla-Aktien kaufen. Also.
Gut, okay.
1000.
Wir sind gerade bei 600. Gut, dann können wir jetzt zu deinem Bullen kommen.
Aber deswegen. Aber weil sie ja gesagt hat, viel Potenzial im autonomen Fahren und so weiter, das hat sie in dem Interview gesagt.
Autonomes Fahren wird meines Erachtens nie kommen. Das wird nie kommen. Ich glaube, das machen nicht.
Die Wette mache ich sehr gerne.
Machst du die mit?
Ja,
die mache ich. Auf der Autobahn vielleicht, aber nie in der Großstadt. Weil der schwächste Verkehrsteilnehmer gibt das Tempo vor. Und wenn der Schwächste, der Champions mit dem Fahrrad ist, mit seinem gelben Helm, der hält ja den gesamten Verkehr auf. Und du kannst autonomes Fahren in der Stadt, die einfach trubelig, wuselig irgendwas
ist.
Das ist
auch mal mein
funktioniert
Bedenken,
nicht. Aber egal.
Vielleicht auf dem Aldi-Parkplatz wenigstens.
Das ist super. Ja, das ist aber nicht die Wette. Die Wette ist, das muss auch in der Stadt funktionieren. Das ist ja die Idee auch von Uber. Du setzt vorne keinen Menschen mehr rein, den du bezahlen musst, sondern das wird autonom
dann
gemacht.
Dann muss es doch vielleicht die autonome Drohne von eHang machen.
Der Defner hat immer was im Angebot.
Ich habe immer einen heißen Scheiß im Angebot. So, und jetzt habe ich einen heißen Scheiß, den jetzt eben auch Cathie Woods, und da war ich stolz, dass ich die Aktie vor Cathie Woods schon im Depot hatte. Ja. Und dann fühlt man sich ja immer so ein bisschen geadelt. Ah, jetzt Cathie Wood. Wood heißt sie, ne? Ich sage immer Woods. Ja, nein, Cathie Wood.
Cathie Wood, mit EI, mit IE, Cathie.
Ja, Cathie, aber Wood, einfach nicht Woods, sondern Wood, ja, wie der Wald.
Wie der Wald, Cathie.
So, Cathie. Ja. Die hat jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen, diese Aktie auch entdeckt. Und
nach dem Defner.
Nach dem Defner,
würdest du nochmal sagen?
Nochmal fürs Protokoll, ja. Und die habe ich mir im letzten Jahr mal zu sehr tiefen Tiefstkursen ein paar ins Depot gelegt, weil ich die auch schon ganz lange Jahre immer wieder auf der Beobachtungsliste hatte und die war früher immer echt extrem teuer so und ist dann total abgeschmiert. Und um es jetzt nicht zu spannend zu machen, von Organovo ist die Rede.
Orga was?
Organovo.
Ja.
Sogar die Werk WKNA2QA6Q für die deutsche Ausgabe von Organovo.
Oh, und hat sich halbiert von, seit dem 16. Ja, Februar oder seit dem 12.
Genau, die ist jetzt nämlich wieder, und jetzt traue ich sie mir auch wieder als Idee hier vorzustellen, weil nachdem Cathie Wood eingestiegen ist, dachte ich auch schon, aber dann ist die erstmal, nachdem Cathie Wood eingestiegen ist, gleich mal um 20% hochgeschossen. Und da will man ja dann auch nicht nochmal aufspringen und das sagen, das ist jetzt eine gute Idee. Das ist dann einfach, dann ist schon wieder ein bisschen die Luft raus. Und jetzt hat sich das Ganze aber wieder verbilligt, ist wieder, hat sich wieder eben in ein paar Wochen halbiert. Und da ist jetzt möglicherweise für sehr risikoaffine Zockermentalitäten wie in Defner.
Also Gewinn machen die nicht.
Machen sie nicht. Und glaube ich auch noch keine wirklichen Umsätze. Aber die waren halt früher schon mal, die waren halt schon mal richtig fett bewertet. Mit einer Marktkapitalisierung von blablabla. Wo habe ich das? Habe ich es mir nicht angemarkert? Ja, von, also,
wir hatten schon mal 286 Milliarden im Jahr 2015.
Ja. Ah, sehr gut.
Da hatten sie
gut.
auch noch Umsätze.
Gut, dass du deinen Bloomberg dabei hast.
Genau. Ja, genau. Ich gucke gerade hin und denke mir so, die Umsätze sind gefallen. Aber jetzt wirst du uns bestimmt erklären, warum das so ist und warum sie jetzt wieder steigen werden.
Organovo machen, jetzt muss ich erstmal sagen, was sie machen. Also Cathie Wood hat gleich mal 20% von der ganzen Firma gekauft. Ja. Und die Firma hat jetzt noch eine Marktkapitalisierung von ungefähr 76 Millionen. Das ist also ein kleiner, marktenger Titel. Da muss man auch aufpassen, wenn man einsteigen möchte, wenn man dieser Idee folgen möchte, dass man da auch möglicherweise limitiert kauft und am besten da immer nur kauft, wenn die Heimatbörse offen hat in der Zeit, wo also die Wall Street offen hat, wenn man in Deutschland kauft, damit man auch bessere Kurse kriegt. Und das Unternehmen ist eben spezialisiert auf Bioprinting nennt man das Ganze, Biodruck. Man druckt also Gewebe im 3D-Druck. Früher wollte man ja ganze Organe drucken und das war eben mal die ganz große Fantasie, so nach dem Motto eine neue Leber aus dem 3D-Drucker. Da haben sie das ganz, ganz große Rad geschwungen und jetzt sind sie halt eben wieder ein bisschen zurück zu realistischeren Geschäftsmodellen. Man macht jetzt zum Beispiel eine Forschungskooperation mit L'Oreal, um dann eben künstliche Hautgewebe herzustellen, die man dann eben zum Beispiel für die Kosmetikforschung verwenden kann, statt Tierversuche eben künstliche Haut. Oder solche Dinge sind eben auch denkbar, dass man künstliche Gewebeteile dann nimmt, mit denen man dann Tumore
wieder umzüchtet. Eine Schönheitsoperation auch? Das wäre doch was. Ist es, das wäre was. Ja, weiß ich nicht, die Augenringe weg und sowas?
Das ist, glaube ich, wieder ganz was anderes.
Ach, das machen die nicht.
Aber in diesem Bereich jetzt eben geht es jetzt erstmal mehr um für die Forschung, sowohl für die Krebsforschung eben, wo man dann eben auch Tumore züchtet und dann Krebsmedikamente testen kann oder eben Kosmetika testet. Das ist jetzt erstmal der Einstieg in dieses Gewebe im 3D-Druck Herstellverfahren. Und daraus kann natürlich dann möglicherweise wieder mehr werden. Aber es ist ja gut, dass man jetzt einfach mal ein bisschen zurückgenommen hat. Cathie Wood, die hat ja eben einen Genomic-Fonds, auch einen Biotechnologie-Fonds und ich glaube, dass die einfach auch sehr viel interne Einblicke in die Branche insgesamt haben und möglicherweise auch das gut beurteilen können, welche Aussichten und wo auch immer so solche Materialien gebraucht werden, auch für die Forschung, möglicherweise auch bei anderen Biotech-Unternehmen. Und offenbar hat sie hier ein Zukunftspotenzial erkannt und ist groß eingestiegen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der risikoaffine Anleger möglicherweise hier auch eine Idee findet, ihr da zu folgen. Auf jeden Fall sind es jetzt sehr, sehr günstige Kursniveaus im Vergleich zu früheren Zeiten. Das Allzeithoch der Aktie war mal bei $260. Und
okay. Jetzt ist sie bei 11,30 gerade. Genau. Und zwar auch nicht, es waren nicht 280 Milliarden, sondern es waren mal 280 Millionen, beziehungsweise 330 war das Höchststand mal bei dem Market Cap, weil ich vorhin Milliarden gesagt habe, so hoch war sie dann doch.
Nee, eine halbe Milliarde, jetzt habe ich es gefunden. Ja, früher 2014 war es
2014,
eine halbe,
so weit bin ich jetzt nicht zurückgegangen.
2014 war es eine halbe Milliarde Dollar wert. Okay. Ja, das ist schon, und jetzt nur noch 70 Millionen, also.
Ja.
ungefähr.
Gut, und was hat Casey Wood, die hat ja immer so Total Addressable Market, TAM. Das ist immer diese wunderbare Richtlinie.
Okay.
Was sieht
hier.
Sie da für Organo?
Ich habe jetzt auch keine Studie von Casey Wood.
Das wäre ganz spannend, nämlich mal zu wissen, was
aber
das für ein Markt
ist. Das ist ihr Investmentansatz, dass ihr den immer einschätzt.
Genau.
Das stimmt, aber habe ich in der Tat nicht vorliegen.
Gut, dann komme ich mal zu meinem Markt. Yeah. Meins ist ein einfacher Titel, mein Bulle der Woche. Das ist Deutsche Post. Haben wir ja schon häufiger. Habe ich auch selbst die Aktie, muss ich gestehen. Habe ich auch eine Wette gewonnen.
Du brauchst dich hier nicht schämen.
Ja, ich bin selber Postaktionär.
Ja.
Und man muss sagen, Deutsche Post hat ja klotzig verdient im vergangenen Jahr und hat aus dem Corona-Jahr ein, würde ich mal sagen, Rekordjahr gemacht. 66,8 Milliarden Euro. Und der operative Gewinn war bei mehr als 5 Milliarden. Und das ist so ein bisschen der Schaufelhersteller für den E-Commerce-Boom, so würde ich es vielleicht mal sagen. Und das organische Wachstum insgesamt der Post ist bei 8,5 und das, wo die Schaufeln hergestellt werden, das ist bei 15,6, das ist nämlich DHL Express. Also wachsen sie mit 15,6% und sie haben im vergangenen Jahr allein in Deutschland 1,8 Milliarden Pakete transportiert und im Vorjahr waren es nur 1,6 Milliarden und das Paketgeschäft trägt mittlerweile 40% zum Gewinn bei. Und was würdest du sagen, was das Briefgeschäft noch beiträgt? Weil man denkt immer, Post, das ist immer ein Brief. Wie viel würdest du denken?
Keine Ahnung.
10% nur noch. Nur noch 10% ist das Brief und der Rest ist dann so Express, Freight, Supply Chain. Und das Briefgeschäft ist 7% geschrumpft. Und was man an dieser Sache sehen kann, dass das Briefgeschäft schrumpfen kann, aber sie trotzdem sich transformiert haben. Und sie haben mittlerweile in 90% der Gewinne, wo sie tätig sind, haben sie halt einen strukturell wachsenden Bereich. Und das ist das Spannende an deutscher Post. Und sie haben auch Ziele jetzt ausgegeben für 2021 bis 2023. Und danach wollen sie mehr als 6 Milliarden Euro verdienen im Jahr 2023. Und jetzt kann man natürlich sagen, ist da nicht eine Gefahr, wenn beispielsweise Amazon das eigene Geschäft aufbaut? Das besteht, aber sie machen ungefähr 2% mit Amazon, also ungefähr 1,3 Milliarden mit Amazon. Da sieht man, welches Risiko da drin steht, also vom Umsatz her. Aber das ist bewältigbar und ich glaube, dass der Bereich wächst so stark, dass sowohl Amazon noch stärker einen eigenen Logistikbereich aufbauen kann, als auch, dass die Deutsche Post da nicht übermäßig was verliert. Ist auch ein dividendenstarker Wert. Sie hat die Dividende angehoben um 20 Cent auf 1,35 und noch einen Aktienrückkauf angekündigt, nämlich für 1 Milliarde. Und wenn man sich jetzt mal die Dividendenentwicklung anguckt, 2009 hatten sie 60 Cent und jetzt haben sie 1,35, also verdoppelt seit 2009. Und so eine Dividendenzahlung kostet ungefähr 5 Milliarden. Und wenn man sieht, was sie an freien Cashflow die nächsten Jahre haben, haben sie nämlich 8 Milliarden. Und dann kann man sich überlegen, entweder werden sie die Dividende erhöhen, entsprechend, oder aber sie werden weitere Aktien zurückkaufen. Und das beides zusammen, finde ich, klingt nach einer jetzt nicht unbedingt ein Ten-Bagger, aber klingt nach einer wirklich soliden Aktie, die stetige Gewinne, stetige Dividendenzuwächse und sie haben das letzte Mal ihre Dividende 2009 gesenkt und seitdem haben sie immer gleich gehalten oder sogar erhöht und es ist wirklich eine sehr, sehr solide Angelegenheit und das Kursziel, wenn man das durchschnittliche anguckt, ist bei 50 Euro, das sind ungefähr 13% jetzt noch, aber da gibt es auch höhere, weißt du, Goldman Sachs sieht 58, da hätte man 30% Kursgewinn. Und Metzler sieht 55, also da ist auch noch genug Potenzial drin. Also es ist halt eine Aktie, die man so als Basisinvestment hat, die das Schönste aus beiden Welten, so ein bisschen Value wegen Dividende und Bewertung, aber gleichzeitig Growth, weil sie der Schaufelhersteller für E-Commerce sind und deswegen.
Weil ich würde jetzt nicht sagen Schaufelhersteller. Die Schaufeln kauft ja auch einen Goldgräber, der nicht erfolgreich ist. Ungefähr, die kauft ja jeder, ja.
Ja, okay.
Päckchen versenden tut ja auch nur der Online-Händler, der auch
wirklich Bestellungen. Schickst aber auch zurück.
Schickst auch zurück, aber bei manchen wird auch gar nicht bestellt. Aber es könnte aber auch sein, dass eben auch solche, die keine Umsätze oder weniger Umsätze, schrumpfende Umsätze haben, brauchen auch weniger Dienstleistungen der Deutschen Post. Das hängt schon direkt an den Online-Umsätzen.
Ja, du hast recht.
Also es ist nicht so, dass man, ich baue mir jetzt mal ein Lagerhaus hin oder kaufe mir eine Software oder was. Ja.
Ich finde schon, sie sind auf jeden Fall im Wachstumsbereich tätig.
Aber die Frage ist natürlich, was passiert dann nach dem Reopening, wenn jetzt alle Leute wieder in die Geschäfte strömen und sich erstmal vom Online Onlinehandel verabschieden.
Tun sie das? Das glaube ich nicht.
Das ist die große Frage. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass viele jetzt auf den Geschmack gekommen sind, die es vorher noch nicht waren, und dass Onlinehandel einfach weiter noch selbstverständlicher geworden ist, auch nach der Krise. Nicht mehr in den ganz großen Umfang wie jetzt. Ja.
Die Wachstumsraten wirst du nicht weiter so haben mit den Päckchen oder Paketen, aber du hast so viele Sachen. Dann kannst du ja sagen, dann geht der globale Handel wieder hoch, dann hast du diese globale Frachtverkehr, der dann hochgeht. Also ich glaube schon,
das ist ein ganz großes, spannendes Feld.
Das ist ein großes Feld und Logistik.
Ja auch letztes Jahr, ich habe ja damals erzählt, dass ich letztes Jahr den Postchef interviewt hatte, der ganz früh davon berichtet hat, dass in China das Geschäft wieder angezogen hat, das Logistikgeschäft. Ja.
Also auch das ist geht der Welthandel nach oben und dann hast du auch das. Also wo auch immer es brummt, Deutsche Post als globaler Logistiker ist mit dabei und sagt, wunderbar, dass wir im Bereich Logistik zumindest... Wer sind in der Welt?
Absolut.
Wenn wir schon bei Technik sind.
Ja, DHL ist einfach ein Label, das weltweit bekannt ist, muss man sagen. Das haben sie gut gemacht, ja.
Aber eine zweite Frau gibt es nicht bis zur Hauptversammlung. Das hat der Postchef auch gesagt. Also was jetzt die
Gender Equality anbetrifft. Die große Frage ist ja, ob Frank Appel wird ja wahrscheinlich abtreten, ne?
Achso, und dann meinst du
dann wahrscheinlich nicht mehr.
Da, er hat sich den richtigen Knaller dann für die Hauptversammlung vor.
Ich weiß jetzt nicht, wann, aber er wird wahrscheinlich keine neue Amtszeit mehr ranhängen, habe ich neulich gelesen. Aber da wird es auch wieder.
Gut. Ich dachte, ein Wermutstropfen, die muss ich hier auch mal sagen, damit wir hier nicht irgendwie in den Ruch kommen, hier nur alles gut zu finden.
Ja, aber sie haben immerhin eine Frau als Finanzvorstand. Das ist ja schon ein wichtiger,
nur eine.
Richtiger Posten.
Naja, aber auch mehr sein.
Wichtiger Posten. Die Frauen werden ja gerne mal auf den Personalvorstand gehievt oder so. Oder wird der Personalchef dann in den Vorstand gehievt, dass man sozusagen dann auch eine Frau im Vorstand hat. Das sind immer so ein bisschen die Tricks dann auch, ja.
Gut, kommen wir zu Bären noch.
Ich habe auch noch.
Du hast einen Bär.
Ein Bär, ja. Das ist ja mal wieder ein trauriger Fall, der sich ereignet hat. Viele fühlen sich an den Fall Wirecard erinnert. Mal wieder BaFin-Versagen mutmaßlich. Und zwar geht es um die Bremer Greensill Bank. Ja. Das ist eine Tochter einer britischen Mutter und in Bremen ist die ziemlich, ziemlich klein, eher nur so groß wie eine mittlere Sparkasse. Aber die wurde jetzt dicht gemacht von der BaFin, weil es da offenbar Unregelmäßigkeiten gab. Am letzten Mittwoch wegen drohender Überschuldung wurde das Institut geschlossen. Insgesamt sind 3,6 Milliarden Einlagen im Feuer. 3,1 Milliarden davon sind gesichert. Also die Sparer, die Kleinanleger, die dort ihr Geld angelegt haben, die haben offenbar Glück gehabt sicherlich, denn ihr Geld ist komplett abgesichert, entweder durch die staatliche Einlagensicherung oder durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken. Aber was in dem Zusammenhang und wofür ich dann meinen Bären vergeben würde, das wären die Kommunen. Denn zahlreiche Kommunen haben bei dieser Bank große Summen angelegt und dieses Geld ist weg. Und das müssten die Kommunen auch gewusst haben, dass sie nicht unter den Einlagensicherungsfonds fallen. Also zumindest sagt der Bundesverband Deutscher Banken, haben sie immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kommunen eben nicht unter diese Einlagensicherung fallen. Und da ist dann eben ganz vorne weg. Also insgesamt 50 deutsche Kommunen sollen hunderte Millionen dort eingelagert haben oder angelegt haben. Die Stadt Monheim ist ganz vorne mit dabei mit 38 Millionen Euro. Dann hat Osnabrück auch 14 Millionen da angelegt und viele, viele andere haben da also Millionen Beträge.
38 Millionen für eine Kleinstadt? Da kannst du ja irgendwie 3 Jahre im Schwimmbad machen.
Vor allem dann bei einer Bank, 38 Millionen, wo man jedem eigentlich Anleger sagt, verteil doch dein Geld. Und da gab es dann wohl wieder ein paar mehr mickrige Zinsen auf das Festgeld. Damit haben sie ja immer geworben mit so ein bisschen Zinsen noch und haben auch dann eben Kleinanleger gelockt und Privatanleger. Die sind abgesichert, aber wenn du nicht abgesichert bist als Kommune, dann musst du doch wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, wo du dann solche großen Summen parkst. Und da frage ich mich immer wieder, wer sind diese Kämmerer? Wir haben ja schon in der Vergangenheit immer wieder gehört von Kommunen, die sich dann verspekuliert haben. Und da gab es dann mal einen Riesenskandal mit der Deutschen Bank, die da irgendwelche Swap-Geschichten, die ihnen verkauft haben als sichere Anlage. Und dann war die eben dann doch nicht so sicher. Und die Kommunen haben gesagt, oh, ihr bösen Banker habt uns ja getäuscht. Aber ich muss einfach von einem Kämmerer doch verlangen, dass er ein Finanzfachmann ist und dass er auf jeden Fall weiß, wo er sein Geld anlegt. Das ist ein Profi, das ist nicht irgendwie die kleine Oma, die irgendwo ihr Sparbüchchen da zu einer Bank bringt, sondern der muss sich einfach kundig machen und auch nach der, wie solide ist diese Bank und so weiter und so fort, und muss sich da informieren. Und jetzt wird natürlich der schwarze Peter immer hin und her geschoben. Der Bankenverband sagt, die BaFin ist schuld, die BaFin sagt, oh ja, die haben uns aber nicht rechtzeitig darauf hingewiesen. Und die Kommunen sagen, ach, hätte bloß die BaFin uns gewarnt und rechtzeitig Bescheid gesagt, hätten wir das doch nicht gemacht. Aber Augen auf, auch bei der Sparanlage, und das gilt grundsätzlich natürlich auch für Privatanleger, vor allem wenn sie mehr als 100.000 Euro irgendwo parken. Denn es ist ja nicht immer auch gesichert, dass dann der Einlagensicherungsfonds dann noch so liquide ist, wenn es größere Ausfälle geben.
Das gibt viele Banken, die einfach nicht angeschlossen sind. Das muss man
das
halt wissen.
Auch. Ja gut, das ist natürlich also in dem
gerade
Fall.
Gerade wenn man über Zins sparen oder Welt sparen oder was ist da für Spar, da gibt es ja ganz viele solche Portale, wo man noch irgendwo in der EU Sachen findet, da sollte man nie mehr Geld als 100.000 anlegen. Und auch dann sollte man wissen, wenn die Bank nämlich irgendwann pleite ist, dann muss man da in dem Land gegebenenfalls seine Ansprüche versuchen geltend zu machen. Und ja, das sollte man wissen. Also wer noch Zinsen haben kann, das gibt es einfach nicht ohne Risiko. So. Dein sehr, Bär der Woche,
mein Bär der Woche,
die Kommune in Monheim.
Ja, die Kommune Monheim. 30
Millionen, ja. Was du damit machen kannst.
Zumindest ein paar Schwimmbäder bauen.
Ein paar Schwimmbäder, ja. Oder ein paar Kitas.
Oder vielleicht oder keine Ahnung, was du machen kannst. Ich glaube, so ein Schwimmbad ist nicht so billig.
Ja, aber wenn du das betreibst, ich glaube 10 Millionen kostet das,
dann kannst du noch drei Jahre betreiben. So ein bisschen in die Schulen. Dann kannst du ein bisschen was machen in der Schule.
Oh, geht schon mehr. Da will ich mal zu meinem Bär in der Woche kommen. Das ist die CDU.
Oh.
Ja, die Partei. Und die CDU muss ja so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zum Inbegriff des Corona-Versagens wird. Da hat man ja Missmanagement bei Maskenkäufen, bei Impfstoffbestellungen, bei Tests, bei Lockdowns. Und das alles verbindet man ja mit so klingenden CDU-Namen wie Ursula von der Leyen oder Angela Merkel oder Jens Spahn oder Peter Altmaier. Und jetzt gab es ja dazu auch noch diese Maskenaffäre mit Korruptionsverdacht, wo dann zwei Parlamentarier noch Provisionen kassiert haben. Der eine von der CSU, Georg Nüßlein, 600.000 Euro, und Nikolaus Löbel, von dem er früher, ich glaube, er war früher Junge Union-Chef, der hat 250.000 an Provisionen bekommen für die für so Maskengeschäfte, Anbahnung.
Nein, das ist unglaublich. Also,
ja, da muss man wirklich sagen, das ist wirklich. Und dann, wenn man sich mal anguckt, das, was da jetzt auch stimmungsmäßig mit der CDU passiert. Jens Spahn ist ja, die Zustimmungswerte von Jens Spahn sind auf 39% gefallen. Es sind -12% gegenüber Februar. Das ist fast wie so eine Hightech-Aktie. Man merkt halt, dass der Spahn zu viel angekündigt hat und zu wenig gehalten hat. Und man merkt auch bei Jens Spahn, dass er wirklich völlig instinktlos handelt. Da sieht man den Spenden, den er in Leipzig, oder den Hauskauf, den er gemacht hat mit seinem Ehemann zusammen für mehrere Millionen. Man denkt sich so, macht man das? Und das fällt ihm jetzt auf die Beine. Dann gibt es der Parteikollege Peter Altmaier, ist nur noch 33% sind mit dem zufrieden. Gut, ich glaube, da hat man nie viel erwartet von dem. Insofern ist es jetzt nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist es die schlechteste Benotung, seitdem Altmaier Wirtschaftsminister ist. Und selbst die Kanzlerin, die Beliebtheit ist gefallen um 5 Punkte auf 64. Und jetzt gibt es ja am Wochenende, am kommenden Sonntag, 2 Landtagswahlen. Und da könnte es für die CDU, gibt es so den ersten Härtetest oder Klatsche, je nachdem, was man da erwartet. In Baden-Württemberg liegt die CDU nur noch bei 24%. Und das war ja bei der letzten Wahl schon mit 27 historisch niedrig. Und bei der davor gab es immerhin noch 39%. Also das ist wirklich, aber wenn die jetzt noch weiter abfallen würde, das wäre schlimm. Wüsstest du, wie der Spitzenkandidat heißt in Baden-Württemberg?
Nee.
Strobel heißt der, glaube ich. Thomas Strobel.
Sie sehen, kein Mensch kennt den.
Ah ja, doch, den kennt Thomas Strobel?
Und
ja, Thomas
Strobel.
Wie der davor hieß,
ja, Mappus. Ja,
Mappus war wirklich der blasseste von allen.
Ja.
Und dann gab es vorher, gut. Egal, auf jeden Fall, da werden die Grünen wahrscheinlich gewinnen, 35%. Und in Rheinland-Pfalz liegt die CDU mittlerweile auch unter 30% und liefert sich mit der SPD so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber mittlerweile könnte sogar die SPD mit 33% da gewinnen. Und nun wird man sehen, was mit der CDU passiert und wie groß der Unmut in der Bevölkerung gegenüber der Partei ist. Aber irgendwie so richtig hat man kein gutes Gefühl. Und jetzt, wie gesagt, Sonntag gibt es den ersten Elchtest. Und dann wird man sehen, auf jeden Fall mein Bär der Woche, CDU. Augen auf, ich sage ja auch, Augen auf beim Wählen. Augen auf beim Wählen, ja,
wen man da wählt. Nicht nur beim Aktienkauf, sondern auch beim Wählen. Bei allen Entscheidungen, die man in Eigenverantwortung trifft.
Ne? Auch wenn man heiratet und wenn auch man andere Sachen macht.
Und immer Augen und im Schlussverkauf.
Ja? So ist es.
Und auch im Schlussverkauf an den Technologiebörsen möglicherweise. Ja.
Super.
Damit man die richtigen Schnäppchen sich ins Depot holt.
Sehr gut. Ja, da müssen wir jetzt noch eine ganz betrübliche Sache erzählen. In unser Studio. Oh, nach 3 Jahren verlassen wir hier unser Studio. Was ist es? Betrüblich? Eigentlich nicht. Es geht zu neuen.
Es geht in zu neuen Ufern, in ein neues, tolles Gebäude. Ja. Wir wollen hoffen, dass es auch so schön schallt.
Genauso schön klingt. Ja, genau.
Ja. Es gibt wir haben uns hier wohlgefühlt. Es ist heute so ein bisschen schon
wie
eine kleine Heimat geworden, ja.
Ja. Und ihr kennt das ja alle von Instagram. Wer uns noch nicht bei Instagram folgt, der soll das unbedingt tun. Dietmar.defner und meine Wenigkeit Schuldensühner. Da werden wir auch nochmal dieses wunderbare Bild, was wahrscheinlich schon viele ganz häufig gesehen haben, nochmal reinstellen. Und da haben wir ja so ein wunderbares Plakat hängen mit so einer 100 dran. Das haben wir zum 100. Sendung gehabt. Und dieses wunderbare Plakat, natürlich kann es in diesem schönen Neubau, wo es ja ganz strikte Anweisungen des Architekten gibt, hat das natürlich keinen Platz mehr. Und wir würden das jetzt, würde ich sagen, an den oder an diejenige verschicken, die einen guten Platz dafür sagen. Also wer es nur zu Hause in die Mappe abheftet, der kriegt es nicht. Also ihr müsstet schon sagen, ich möchte mir dieses wunderbare Bild mit der 100 irgendwo hinhängen, so als Fan-Ding. Ich gebe zu, ja, wer macht das? Aber vielleicht macht das ja jemand. Und dann soll er uns einfach schreiben an wirtschaftspodcast@welt.de. Und dann schicken wir das dahin mit der 100. Und wir würden auch noch unterschreiben.
Wie entscheiden
drauf,
wir das jetzt? Also die Jury entscheidet.
Der Erste, der schreibt und der wirklich
glaubhaft. Der einen guten Platz hat.
Oder die Erste und die wirklich glaubhaft hat, ich hänge mir das da oder hin, das noch dazu schreibt. Und dann auch irgendwann uns hoffentlich ein Bild davon schickt, wie wir da an der Wand hängen. Und dann wahrscheinlich neben der Dartscheibe oder weiß ich nicht, was auch immer. Dann kriegt der oder diejenige das. Oder? Ist doch eine gute Idee.
Und die 100. Unterschreiben wir auch noch.
Was? Wir würden auch noch unterschreiben.
Mit Originalautogramm, ja.
Mit Autogramm, ja, genau, das wird
damit es nicht nur eine vergilbte Zeitungsanzeige ist.
Die ist nicht vergilbt, aber es ist eine schöne Seite. Also die würden wir dann machen. Also das gibt's.
Berühmt aus Instagram, ja.
Genau, und in der kommenden Woche dann aus dem neuen Gebäude. Mal sehen, ob wir dann ganz anders klingen.
Bestimmt. Ja. Wird das spannend, ja.
Ja, ist eine andere Akustik.
Demnächst ganz dann viel auch Beton. Per Fernsehen aus dem neuen Gebäude. Ich darf hier noch nicht sagen, wann, aber. Coming soon.
Coming soon. Ich bin das neue Studio schon angeguckt. Ist wunderschön.
Also ja, ich auch.
Vor allem diese Kamerafahrten. Sehr, sehr großartig. Ja, da wird
Vorsicht,
was passieren.
Vorsicht.
Ja, ich sag nichts. Ich verspreche. Ich verrate nichts. Nein. Gut. Ja. Jetzt haben wir die Welt wirklich endgültig umschritten.
In der Tat. Umrundet. Und sagen wir immer Tschüss.
Und Ciao.
Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Chapitz.